Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dieser Bibelbetrachtung. Wir wollen sein Wort betrachten, wir wollen daraus lernen und wir wollen es verstehen und danach auch handeln. Und bevor wir es tun, dann will ich noch bitten, bitte dich dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Herr bist. Wir danken dir, dass du uns teuer erkauft hast. Und danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, dein Wort haben. Danke, dass du zu uns sprichst. Und danke, dass wir so zusammenkommen dürfen, um dieses Wort zu betrachten, daraus zu lernen und daraus zu forschen und danach auch zu leben. Ich danke, dass es möglich ist und dass du es auch alle bewahrt hast unterwegs. Und ich bitte, dass du diese Zeit segnest, nach dem Reichtum deiner Gnade. Amen. Ja, wir haben die Psalmen jetzt auf so unsere Bibelstunde wollen wir durchnehmen. Und für mich war es interessant oder auch nicht unbedingt interessant, sondern schon eine Herausforderung aus diesem Psalm jetzt zu sprechen, ihn durchzunehmen, weil Psalm 6, sagt jemand Psalm 6 was? Ja, warte mal. Aber sonst war mit Psalm 6 nur, also Nummer 6, so leid wie mir es auch tut, aber man kennt so Psalm 1, ja, da weiß man sofort, ja, Psalm 23 wurde mir zu Geburtstag und dreifach gewünscht. Der Herr ist mein Hirte. Und auch Psalm 32 ist auch ein Psalm. 32 ist uns bekannt. Oder 103 oder 90. Aber Psalm 6 ist irgendwie nicht so bekannt für mich. Aber das ist das Wort unseres Herrn oder das Wort Gottes. Und wir wollen es auch so betrachten und daraus lernen. Und er wird bestimmt zu uns sprechen. Dieser Psalm ist geschrieben von David. Man kann ihn aber nicht so einordnen, nach welchem Ereignis, wo sich David befand. So habe ich gesucht und nicht gefunden. Ich weiß nicht, wenn jemand weiß, nach welchem Ereignis er geschrieben ist, bitteschön, ich weiß nicht. Weiß jemand? Nee, wir waren nicht dabei. Es ist typisch unser Hausmeister. Okay, nicht schlimm. Lass uns. Aber man kann ja die anderen Psalmen, die wir bis jetzt betrachtet haben, war deutlich, dass David befand sich auf der Flucht von seinem Sohn Absalom. Und jetzt mag sein, dass er auch noch in dieser Anfechtung steckt, aber eher ist es, dass er sich seiner Schuld bewusst ist, dass er gesündigt hat und jetzt in dieser Not schreibt diesen Psalm. Ihm ist es bewusst, dass er ein Sünder ist und dann schreibt er diesen Psalm. Und so gibt es sieben diesen Bußpsalmen. Und das ist der erste. Und ich lese aus Genfer Übersetzung, damit ihr ausstrahlen könnt. Psalm 6. Für den Dirigenten mit Saiteninstrumenten im Bass zu begleiten. Ein Psalm Davids. Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn. Weise mich nicht zurecht, solange du aufgebracht bist. Erbarme dich über mich, Herr, denn ich bin kraftlos, wie ein welkes Blatt. Heile mich, denn der Schrecken sitzt mit in allen Gliedern. Ich habe allen Mut verloren. Und du, Herr, wie lange willst du dir das noch ansehen? Herr, wende dich mir wieder zu. Befreie mich aus meiner Not und rette mich um deiner Barmherzigkeit willen. Denn bei den Verstorbenen gibt es keinen Gedenken an, mehr an dich. Wer sollte dich im Totenreich noch preisen? Ich bin erschöpft vom vielen Seufzen. Die ganze Nacht hindurch fließen meine Tränen. Mein Bett ist davon schon durchnässt. Meine Augen sind vor Kummer schwach geworden. Gealtert sind sie, weil ich zusehen muss, wie meine Feinde mich bedrängen. Geht weg von mir, ihr Verbrecher, denn der Herr hat mein Weinen gehört. Mein Flehen hat der Herr vernommen. Ja, der Herr nimmt mein Gebet an. Alle meine Feinde werden Hohn und Spott ernten. Sie werden sich plötzlich zurückziehen müssen, beladen mit Schmacht und Schande. Das ist der Psalm, und er lässt sich ganz einfach in zwei Teile teilen. Erstmal die Verse 8 bis, von 2 bis 8 in großer Seelennot und 9 bis 11 in heiliges Vertrauen. Ja? Der David gewinnt wieder Vertrauen zu Gott. Aber erst die ersten Versen sprechen darüber, dass er in Seelennot sich befindet. Und der Anfang oder dieser Psalm ist so, man sieht es, dass er eigentlich bußfertig ist. Ja? Ein Zustand ist so, dass er zu Gott spricht, betet und weint, aber er ist bußfertig. Ja? Das können wir so beobachten. Er hat aber diesen Bußschmerz. Und in dieser tiefe Demut, die tiefe Demut ist auch so zu spüren. Und das ist ein Kennzeichen des zerbrochenen Geistes. Ja? Er ist zerbrochen. Gott hat ihn so weit geführt, dass er zerbricht. Nun, der erste Vers ist es, ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Und hier steht auch auf Saiteninstrumenten im Bass. Interessant, dass dieser Psalm so in tiefen Tönen zu singen ist. Ja? Ich habe nie gewusst, dass in die Männerstimme unbedingt diese weinende oder nicht weintraurige Stimmung verbreitet. Aber ist es so geschildert, dass dieser Psalm hier auf 8 Seiten oder eben im Bass gesungen wurde, auch gespielt wurde. So, ich habe da nicht so viel angehört, aber habe so versucht, sich reinzulesen und war interessant, dass es im Bass zu begleiten ist. Und, welcher Ton? Das ist der Grundton, nicht der tiefe Ton? Bass ist doch Grundton, ja. Also, okay. Auf jeden Fall ist das in diesem Ton zu singen, und die Hebräer oder Juden haben das so auch gemacht. Und dann kommt der zweite Vers, und da spricht David: Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Ich werde das jetzt in Luther so zitieren, ja. Ist irgendwie näher oder verständlicher für mich. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Was sagt es uns aus, wenn der Psalmist so anfängt? Wieso muss er gestraft werden? Er schreibt gar nicht, dass er gesündigt hat oder noch was verschuldet hat, aber er schreibt sofort: Strafe mich nicht. Und er schreibt hier und anerkennt, dass er die Strafe verdient hat. Ja, er sagt: Strafe mich nicht in deinem Zorn. Dass er die Strafe verdient hat und dass er gestraft werden muss, ist außer Frage. Nicht? So lese, verstehe ich diesen Vers. Nur seine Sorge ist, wenn du mich strafst in deinem Zorn, was passiert dann? Nicht? Das lese ich hier so raus und das wird auch so erklärt, dass er sich bewusst war. Und deswegen ist diese Bußfertigkeit bei ihm zu sehen. Er ist einer, der erkannt hat, dass er schuldig ist, dass er gesündigt hat und dass er vor Gott nicht bestehen kann. Er hat keine Chance. Nicht? Und das zeichnet einem zerbrochenen Geist, dass er nicht versucht auszufliehen oder sich recht zu fertigen oder Gott zu schelten und zu schimpfen über Gott, wie die Gottlose es machen, wie wir später sehen werden, ja? In dem letzten Abschnitt. Aber jetzt spricht er darum, dass er bereit ist, diese Strafe zu tragen. Nur mit einer Bedingung, dass er nicht, dass Gott es nicht in seinem Zorn tut. Wir wissen, dass Gott ein gerechter Gott ist und dass er ein glühendes Feuer ist. Ja? Und dass er den Menschen im Nu vernichten kann. Ja, wenn, und das lesen wir raus, dass David es befürchtet. Oder da, das, da ist seine Angst. Und deswegen befindet er sich in diesem Zustand und betet Gott, aber nicht in deinem Grimm. Und züchtige mich nicht in deinem Zorn. Er weiß, dass die Züchtigung er braucht, weil eben er gesündigt hat. Und aber dass Gott es nicht in seinem Grimm tut. Und so sagt auch Jeremia, wir haben eine Parallelstelle, Jeremia spricht auch darüber. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, in deinem Grimm. Und da ist diese Bitte, und die finde ich so wunderbar, dass Psalmist David doch Gott bittet. Es ist alles so geschehen, ich bin bereit, die Strafe oder die Züchtigung auch zu tragen, aber bitte in diesem Zustand. Sei mir gnädig, sagt er weiter. So gehen wir rüber zu dem weiteren Vers. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken. Hier bittet er um Gnade bei dem Herrn. Ja, in diesem hilflosen Zustand. Er befindet sich, wo er sich selber nicht helfen kann. Und die Feinde, die verlocken, wie wir auch im Psalm lesen, die lachen so praktisch über ihn. Ja, du, der du Gott fürchtest, wie siehst du aus? Das sehen wir auch später. Dass er, das war zu sehen, dass er in Anfechtungen ist und dass sein ganzes Gemüt da mit hineingezogen ist. Und hier vertraut er nur auf die Gnade Gottes. Sei mir gnädig. Und er begründet dann, denn ich bin schwach. Ich bin, im Urtext heißt das, ich bin verwelkt. Und das Bild ist wie diese Blume, die so welkt, ja, oder mit Mehltau befallen ist. Da ist kein Saft mehr. Da ist keine Grüne mehr. Da ist fast nichts Lebendiges mehr. Und so ist das bei David. Er ist ausgetrocknet. Er ist schwach. Er ist hilflos. Und in diesem Zustand bittet er um Gnade bei Gott. Und dieses, was er tut, ist einziges Richtiges, was der Mensch in so einem Zustand machen kann. Ja, wenn er nicht gerettet ist oder wenn er auch in Gottes ist, aber in Sünde gefallen ist. Das ist ein Zustand, den wir bei David lernen können. Er bittet um Gnade und bittet, dass er ihn heilt. Heile mich, sagt der Herr. Er meint, er bittet jetzt nicht, dass er diesen Schmerz der Anfechtung wegnimmt, sondern er bittet um Heilung. Dieser Wunsch hat er noch immer, dass der Herr ihm heilt, wiederherstellt. Ja, bedeutet das auch, dass diese Wiederherstellung geschieht. Und dann, dieses ist bei David zu bewundern, dass er in dieser Not nicht verzagt, schon, aber trotzdem noch immer weiß, dass bei Gott Heilung zu finden ist, dass Gott ihn wiederherstellen kann. Er sagt, meine Gebeine sind erschrocken. Ist ein komischer Ausdruck, ja? Wie können Gebeine erschrecken? Hat da jemand einen Gedanken oder Vorstellung, wie man es erklären kann, dass die Gebeine erschrecken? Erschüttert, ja, ja. Ja, es ist so gemeint, dass unser Körper, unsere Knochen, die sind so betroffen, dass sie schmerzen, dass sie so in uns ja krank sind, erschrocken. Ich weiß immer nicht, wie es erschrocken. Das ist ein Begriff, dass die erschüttert sind, ja. Und es kommt, wovon kommt es, dass die Gebeine so, dass der Mensch sie so fühlt? Meine Seele ist sehr erschrocken. Ja, das ist eine Seelennot. Und Seelenpein ist das. Und diese Pein, diese Not ist am schlimmsten, die Seelennot. Und die verursacht diesen Zustand bei David, dass sein ganzer Körper einfach dahin kaputt geht, dass er ja erschreckt und er praktisch zittert. Und diese Seelennot, die ist das Schlimmste. Wenn der Mensch nicht genau weiß, ja, so steht in der Erklärung, dass er, wenn er stirbt, wo wird er sein? Was passiert ihm in diesem Zustand? Und das ist der Zustand, den David hier beschreibt, unerretteter Zustand. Und die Seele widerspiegelt das, diese Not. Und die leidet fürchterlich darunter. Ich meine, wenn wir es auf uns jetzt betrachten, wir haben diese Gnade erlebt und wir freuen uns in dem Herrn, ja. Aber es sind Menschen, die sich mit Sünde rumschleppen und nur so dahin spielen und einen Schein tun. Aber im tiefen Inneren ist diese Seele so betrübt, ja. Und dieser Zustand ist oft sehr unerträglich. Und der Mensch kann es mit der Zeit auf Länge nicht verbergen. Es kommt raus. Und da sagt der Psalmist auch in seinem Seufzen, ach Herr, wie lange? Wie lange soll ich das noch ertragen? Wie lange wird dieser Schmerz noch mich quälen? Und dieses wie lange? Ist von uns Menschen ganz schnell, kommt dann über Lippe, ja? Und es ist oft so ein Seufzen in der Schrift zu finden, auch in der Offenbarung finden wir die Heiligen, die enthauptet wurden, die weinen und fragen den Herrn, schreien, wie lange noch? Wie lange noch? Die müssen wir diesen Pein ertragen. Aber wenn wir Sprüche lesen, Sprüche 1, Vers 22 und 23, da ist eine Stelle, wo der Herr spricht. Wie lange wollt ihr Unverständige unverständlich sein und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben und die Toten die Erkenntnis hassen? Wie lange, fragt der Herr. Gott fragt oft den Menschen und geht nach und sagt, wie lange wollt ihr? Wie lange wollt ihr unverständlich sein und mich ignorieren? Wir haben letzten Bibel schon gelernt, wenn der Psalmist über die Gottlosen spricht und dass Gott sie hasst und daher sagt, ich hasse die. Gott hasst den Menschen nicht. Nur Gott spricht über die Gottlosen, die sich bewusst gegen Gott entschieden haben. Und die bezeichnet die Bibel als Gottlose, als die bestraft werden können, die sich bewusst gegen Gott entscheiden. Und hier ist David in dieser Not und schreit zum Herrn, wie lange noch? Und ich denke, das dürfen wir machen. Herr, wie lange? Wie lange? Wenn wir in dieser uns Not befinden, dann dürfen wir bei dem Herrn fragen, wie lange? Befreie uns, heile mich und sei mir gnädig. Und hier in Vers 5 sagt er dann, wende dich, Herr, und errette mich. Hilfe mir und in deiner Güte. Wende dich, Herr, und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Ja, hier ist diese Bitte von David. Er bittet den Herrn, wende dich zu mir. Ja, es scheint ihm, dass Gott sich abgewandt hat. Jetzt bittet er, wende dich doch zu mir. Um deiner Güte oder Gnade willen. Und dann ist eine interessante Bitte von ihm. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Interessant wendet David dieses Gebet, ja? Er sagt praktisch zu Gott, wenn du mich nicht erlöst, was geschieht dann? Das ist ein wagtes Gebet. Und David befindet sich in der großen Furcht des Todes. Ob jetzt die leibliche oder vielleicht auch das ewige, ewigen. Aber es ist gewagt von David so zu bitten, ja? Er sagt Gott praktisch, wenn du mich jetzt fallen lässt, bin ich tot. Kann ich dich nicht preisen mit meinen Lippen. Deswegen appelliert er an Gott so praktisch, und sagt, jetzt befreie mich, bitte. Denn wenn ich jetzt sterbe, weil meine Gebeine, mein Geist ist so betrübt, dass ich dem Tode, ja, an den Tod denke. Und dann sagt er, dann, wenn ich da bin, kann ich dich nicht preisen. Und die Erklärung meint von Spurgeon, sagt, natürlich wird Gott verherrlicht werden. David meint hier aber meine Stimme wird nicht dazugehören. Und so dreht er zu Gott, sagt er, guck, verherrlicht wirst du ja sowieso. Aber ich will dich auch verherrlichen. Ja? Und wenn du mich jetzt fahren lässt, so wird diese Stimme dich nicht verherrlichen. Oder wenn jemand diesen Vers anders versteht, so bitteschön, ich denke, wir können so offen sein und verstehen, wie ist das wirklich gemeint. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Nun, ich fand das interessant und mutig von David, so zu sagen, so zu bitten. Herr, jetzt ist an der Zeit, mich zu retten. Weil mein innerstes Verlangen ist, dich zu verherrlichen, dich zu preisen, zu loben. Und das ist das, was mich an David hier auch in diesem Psalm, das, was ich bewundere, dass er so mutig ist, sich so zu bitten. Praktisch den Herrn sozusagen vor der Wahl stellen. Ja, mach es jetzt oder du wirst von mir nicht verherrlicht werden. Und dann beschreibt er weiter an den Versen seinen Zustand eigentlich, der er jetzt erlebt, in dem Zustand, in dem er ist. Und man kann so verstehen, dass er hier sogar übertreibt. Ja? Wenn er hier spricht, dass ich bin so müde vom Seufzen und ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mein Bett mit Tränen. Mein Lager ist hier. Ja, das Bett ist schon ganz nass von den Tränen. Sowas gibt es doch nicht, oder? Oder gibt es sowas? Und man meint hier auch, etliche meinen es, so übertriebene Sprache. Aber wiederum andere meinen, nein, das ist der Zustand, das ist nicht übertrieben. Wenn jemand sich in dieser Not befindet. Und er kann Ausweg finden. Er weiß ganz genau, dass er nicht vergeben ist. Dann kann so ein Zustand zustande kommen. Dass man des Tages so müde ist und die Knochen brechen und des Nachts man nur weint. So beschreibt man diesen Zustand. So beschreibt auch David hier. Ja. Und dann schreibt er noch von den Augen, die sind schon trübe, rot von Weinen. Mein Auge, ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meine Bedränger so viele sind. Und hier sehen wir, dass die Bedränger ihn auch verspotten, ihn nicht ernst nehmen, ihn auch noch damit diese Mühe schaffen. Und wenn das Auge erstmal trübe ist, so ist der Mensch kaputt, ja? So ist der Mensch müde, so sieht man es ihm an, dass er nicht gesund ist und dass er Heilung und Neubelebung braucht. Und das ist der Zustand, in dem der Mensch eigentlich Buße tut. Was ist eigentlich Buße? Wenn wir jetzt so nehmen, was ist Buße? Was meinen wir? Was ist das? Es ist so ein Begriff, ein deutsches Wort, aber bitte? Sinnesänderung, ja? Ja. Es ist so ein Zustand, wo der Mensch bereit ist, sich zu ändern, ja, die Sinnung zu ändern. Wo er weiß, dass er aus sich nicht schafft, aus sich selber, aus diesem Zustand nicht rauskommt. Er braucht Hilfe. Ich habe so einen passenden Satz gehört, hier aus einem Kalenderblatt. Der Weg zu Gott führt über die Buße. Buße, das bedeutet, das Böse in uns aufrichtig einzusehen und unsere Sünde offen vor Gott zu bekennen. Wer Gott auf diese Weise sucht, wird ihn finden. Und Gott wird antworten und den Suchenden aus seiner Verstrickung befreien. Das bedeutet, das Böse, die Sünde in sich anzuerkennen. Zu sagen, ja, ich habe gesündigt. Und ich will aus diesem Zustand befreit werden. Und Gott schenkt diese Befreiung. Und dieser Zustand ist eigentlich positiv. Und Psalmist David, wenn wir den Vers 2 nochmal und 3 durchschauen, ist bereit. Er ist bereit, sich zu ändern. Er will es, dass Gott ihm die Freiheit schenkt, dass Gott ihn befreit aus diesem Zustand. Er gibt zu, dass er gesündigt hat und Herr, strafe mich, aber nicht in deinen Zorn. Und so kommen wir zum zweiten Abschnitt. Es sind ja zwei Abschnitte aus diesem Psalm. Und jetzt gewinnt er wieder Trost und Mut. Und wie wir es oft in Psalmen finden, erstmal ist es niedergeschlagen, erstmal ist Klagen und Seufzen. Und wir als Christen, nur ein Zwischensatz, dürfen weinen, klagen. Und wir dürfen aber nicht jammern und unzufrieden sein, in anderen Wort. Mohren, danke. Wir dürfen nicht mohren, aber wir dürfen jammern und klagen und sagen, Gott, so ist es bei mir. So sieht es aus. Diese aufrichtige Haltung dürfen wir haben. Nun, jetzt finden wir Trost und er findet Trost, der Psalmist David, und sagt, weichet von mir, alle Übeltäter. Denn der Herr hört mein Weinen. Und ich denke, wir verstehen, die wir oft mit uns gekämpft haben, die wir wissen, verzackt waren und man weint und betet und kämpft. Und auf einmal weiß man, Gott hat mein Gebet gehört. Das habe ich immer wieder erlebt. Und das ist so ein Zustand, wie David ihn jetzt beschreibt. Und diese Feinde müssen weichen. Er sagt, alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen. Der Herr hört mein Flehen. Mein Gebet nimmt er an. Und das ist ein wunderbarer Zustand, wo der Psalmist auf einmal sagt, jawohl, der Herr hat mir vergeben. Der Herr hat ihn angenommen. Und jetzt dankt er Gott und er sagt auch in Vers 11, es sollen alle meine Feinde zu Schande werden. Jetzt geht er über die Feinde, das heißt die Gottlosen, die Gott bewusst ablehnen, die werden zu Schande werden und sehr erschrecken. Vorher wird David erschrocken, jetzt werden die erschrecken. Aber es geschieht plötzlich. Ja? Sie sollen umkehren und zu Schande werden, plötzlich. Und das ist der Zustand eines Menschen, der nicht bereit ist, Buße zu tun. Nicht bußfertig ist. Der diese Abhängigkeit von Gott nicht annimmt. Er meint, er kann ohne Gott zurechtkommen. Er hat es in der Hand. Und wir werden über diesen David, den Gottesfürchtigen, noch lachen. So haben die ihn verspottet. Aber hier lesen wir, wie David es beschreibt und diesen Vertrauen gewinnt zu Gott. Und er weiß ganz genau, dass die Gottlosen im Gericht nicht bestehen werden. Und die werden zu Schande werden. Und nicht die, die sich zu Gott halten. Egal, ob sie gesündigt haben, ob sie verzagt waren. Aber David war bereit, es zu bekennen. Und wenn wir den 32. Psalm lesen, so lesen wir da noch deutlicher. Meine Gebeine verschmachteten. Aber als ich es bekannte, meinem Herrn, dann gab er mir neue Kraft. So lesen wir es, ja? In Psalm 32. Und das ist der Weg für uns zu Gott. Und einen anderen Weg gibt es nicht. Und so denke ich, dass wir aus diesem Psalm lernen können, ja? Sich Gott hinzugeben. Vielleicht sollen wir auch so bitten, wie der Psalmist betet. Herr, ich habe gesündigt, ich habe diese Strafe verdient. Aber bitte, sei mir gnädig. Ja? Weil wenn Gott nicht gnädig ist, so müssen wir vergehen. So können wir nicht bestehen. Und da bitten wir um Gnade. Und dann gewinnen wir neues Vertrauen zu Gott. Und sagen, Herr, du hörst mein Gebet, du hörst mein Weinen. Und dich will ich loben und preisen. Ja, der Herr segne uns. Amen.